Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schwerpunkt Schweinegrippe. Spanien meldet einen ersten Krankheitsfall. Die EU berät über ein gemeinsames Vorgehen zum Schutz der Bevölkerung. Mexiko hofft, das Schlimmste hinter sich zu haben. Und wie gefährlich ist die Schweinegrippe? Worauf müssen wir uns gefasst machen? Diese Fragen beantwortet der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, Thomas Zeltner, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die weiteren Themen. Kein Herz für März. Der Finanzminister will nicht nach Berlin. Dafür gibt's vom Parlament eine schlechte Note. Keine Flut im Portemonnaie. Trotz Lohnerhöhungen für den Konsum bleibt nicht mehr viel übrig. Und keine Ruhe im Nahen Osten. Die Länder in der Region kaufen rekordverdächtig viele Waffen ein. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Herbert Ming.
In Europa ist nun der erste Fall der Schweinegrippe aufgetaucht. In Spanien wurde der Erreger bei einem Patienten gefunden. Er habe sich vor kurzem in Mexiko aufgehalten, teilt das spanische Gesundheitsministerium vor kurzem mit. Weitere 17 kranke Personen stünden unter Beobachtung. Die EU-Kommission will noch diese Woche die Gesundheitsminister zu einer Sondersitzung einberufen. In der Schweiz gibt es zurzeit keine Anzeichen, dass jemand an der Schweinegrippe erkrankt sein könnte. Nach Aussagen von Patrick Mattis vom Bundesamt für Gesundheit werden sämtliche Verdachtsfälle abgeklärt. Die Schweinegrippe beunruhigt nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Börse. Jedenfalls führen Marktbeobachter die aktuelle Schwäche der Schweizer Börse auf die Ausbreitung der Grippe zurück. Zu den Profiteuren gehört dagegen Roche, die Firma, die das Grippemittel Tamiflu vertreibt. In Mexiko hat es bisher über 100 Todesfälle gegeben, in Nordamerika gibt es Dutzende Verdachtsfälle. Die Löhne in der Schweiz sind im vergangenen Jahr durchschnittlich um 2% gestiegen. Sie profitierten vom starken Wirtschaftswachstum. Gemessen an der Kaufkraft war die Lohnentwicklung aber rückläufig. Die Inflation von 2,4% war höher als der Lohnanstieg. Die kräftigsten Lohnerhöhungen gab es im Großhandel und in der staatlichen Verwaltung, aber auch in der Finanz- und Versicherungsbranche stiegen die ausbezahlten Saläre markant. Die niedrigsten Lohnerhöhungen zahlte die Textil- und Bekleidungsindustrie. Die Grossbank UBS trennt sich vom Chef der Investmentbank Jerker Johansson. Johansson verlässt die UBS nach nur gut einem Jahr. Die Nachfolge übernehmen gemeinsam Alex Wilmot-Sitwell und Carsten Kengeter. Die finnische Luftwaffe hat 6 PC-12 der Pilatus-Flugzeugwerke gekauft. Der Auftrag beläuft sich auf 22,5 Millionen Euro. Die Maschinen sollen Ende nächstes Jahr ausgeliefert werden. Die sri-lankische Armee stoppt nach Angaben der Regierung den Einsatz schwerer Waffen gegen die Tamilen-Rebellen. Damit wolle man zivile Opfer vermeiden. Auch Kampfflugzeuge sollen nicht mehr zum Einsatz gelangen. Die Regierung betonte aber, dass es sich dabei nicht um eine Waffenruhe handle, wie sie die Rebellen fordern. Am Morgen waren die Gefechte zwischen der Armee und den eingekesselten Tamilen-Kämpfern wieder aufgeflammt. Im Kampf gegen die Schiffspiraterie vermeldet die jemenitische Marine einen Erfolg. Einer ihrer Sondereinheiten ist es gelungen, einen von somalischen Piraten gekaperten Öltanker zu befreien. Dabei wurden 3 Seeräuber getötet, 11 wurden festgenommen. Die Seefahrer an Bord des Öltankers blieben offenbar unverletzt. Laut der jemenitischen Küstenwache haben die gleichen Piraten auch versucht, 3 kleinere Schiffe zu kapern, allerdings erfolglos. Der Fußballclub Bayern München entlässt seinen Trainer Jürgen Klinsmann mit sofortiger Wirkung. Klinsmann war nur 10 Monate im Amt als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld. Bayern München ist zurzeit auf dem 3. Platz der deutschen Bundesliga, zu weit hinten für die Clubverantwortlichen und viele Fans. Ebenfalls gehen müssen die beiden Assistenztrainer. Vor allem nach der 0-4-Niederlage im Champions League-Viertelfinal gegen Barcelona war lauthals Klinsmanns Entlassung gefordert worden. Bis zum Saisonende wird nun Jupp Heynckes als Coach wirken. Heynckes war bereits 1987 bis 1991 Bayern-Trainer. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft erhält Verstärkung. Yannick Weber stößt in der Weltmeisterschaftszwischenrunde zum Team. Der 20-jährige Verteidiger spielte für die Montreal Canadiens die Playoffs.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Die Schweinegrippe. In Mexiko hoffen die Ärzte, das Schlimmste überstanden zu haben. Spanien meldet den ersten Schweinegrippekranken. Eine Übersicht. Muss man in der Schweiz die Schweinegrippe fürchten? Hilft Tamiflu? Alle Fragen zum neuen Virus versucht der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit zu beantworten, Thomas Zeltner, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Stichworte zu den weiteren Themen. Mais im Bundesrat. Doris Leuthardt und Hans-Rudolf Merz streiten über den Steuerstreit. Nun sprechen die Parlamentarier. Nur ein schöner Schein. Die Lohnerhöhungen des letzten Jahres hat die Inflation gefressen. Dann berichten wir, warum sich im Nahen Osten alle Seiten bis auf die Zähne bewaffnen. Wir sagen, welches das Lieblingsvehikel der Lausanner ist und warum es zum biometrischen Pass eigentlich keine Abstimmungskampagne gibt. Dazu mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5075 Punkten. Das ist ein Minus von 0,8%. Der Euro wird zu 1,5073 gehandelt, der US-Dollar zu 1,1478. Das Wetter, die Prognose zuerst für heute. Im Norden ist es am Nachmittag bewölkt und zeitweise fällt Regen. Vom Südwallis über das Tessin bis Südbünden regnet es kräftig und anhaltend. Oberhalb von 1000 bis 1500 Metern gibt es viel Neuschnee und winterliche Straßenverhältnisse. Die Temperaturhöchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 10 und 14 Grad. Morgen Dienstag geht es in der ganzen Schweiz trüb und nass weiter. Die Schneefallgrenze sinkt auch im Norden allmählich gegen 1200 Meter. Am Mittwoch gibt es weitere Schauer, dazwischen aber auch einige sonnige Abschnitte. Dazu wird es wieder etwas milder mit 12 Grad im Norden und 17 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr, Region Freiburg auf der A12 Richtung Vevey zwischen Freiburg Nord und Freiburg Süd, Verkehrsbehinderungen wegen eines Unfalls. Und in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Eptingen und dem Belchentunnel Stau.
Das Virus ist neu, es wird vom Schwein zum Mensch, aber auch vom Mensch zu Mensch übertragen und es kann auch tödlich sein. Stellt sich die Frage, ob das Schweinegrippevirus, das in Mexiko ausgebrochen ist, eine weltweite Epidemie auslösen könnte. Fachleute und Gesundheitsbehörden rund um die Welt versuchen, sich ein Bild über die Bedrohungslage zu verschaffen, auch in der Schweiz. Doch zunächst der Blick nach Mexiko. ARD-Korrespondent Michael Castricius.
Es gibt keine Gewissheit, aber Hoffnung in Mexiko. Hoffnung, der Zenit der Schweinegrippenepidemie könnte erreicht oder gar überschritten sein. Präsident Felipe Calderón sagte, 2/3 der Patienten, die in den Krankenhäusern als Verdachtsfälle galten, seien bereits wieder entlassen worden. Es muss klargestellt werden, dass die Untersuchungen noch laufen, sowohl bei den Toten als auch bei den Patienten im Hospital, ob sie mit dem Virus der Schweinegrippe infiziert sind oder nicht. Um eine Ausbreitung des Virus zu vermeiden, sind Kindergärten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen in dieser Woche zu. Frühestens am 6. Mai soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Das gilt für den Hauptstadtdistrikt und 3 der 31 Bundesstaaten. Reisebeschränkungen gibt es aber nicht, weder innerhalb des Landes noch im internationalen Verkehr. Soldaten und Polizisten haben in Mexiko-Stadt über 6 Millionen Mundschutze verteilt. Die blauen und weißen Stoffrechtecke mit Gummizug prägen das Bild auf den Straßen, geben ihm einen gespenstischen Anstrich. Arbeitsstätten sind nicht geschlossen, es gelten aber strenge Sicherheitsmaßnahmen. Wer erkältet ist, soll zu Hause bleiben, Betriebe sollen ihre Mitarbeiter kontrollieren. Begrüßung mit Handschlag oder gar Küsschen ist zu vermeiden. Es herrscht zwar keine Panik, aber große Verunsicherung. Mit aller Vorsicht äußerte Immunologe Alberto Palacios am Angeles-Hospital von Mexiko-Stadt leichte Hoffnung. Die Kurve der Neuinfektionen und der Todesfälle scheint sich zu stabilisieren. Wenn sich das bestätigen sollte, wir müssen dann noch die nächsten Tage abwarten, dann wären das gute Nachrichten, denn es würde uns anzeigen, dass das Virus entweder nicht so tödlich ist, wie wir zunächst befürchtet haben, oder dass die getroffenen Maßnahmen wirken. In den nächsten Tagen sollen medizinische Geräte im Land eintreffen, die eine schnellere Bestimmung des gefährlichen Virus ermöglichen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass man dann in den kommenden 72 Stunden genauer wissen wird, ob es sich um eine extrem gefährliche Epidemie handelt oder nicht.
AD-Korrespondent Michael Castricius aus Mexiko-Stadt. Wir haben es in den Nachrichten gehört, Spanien meldet einen ersten Krankheitsfall. Und auch verschiedene andere Länder treffen inzwischen Vorbereitungen, falls sich das Schweinegrippevirus weiter ausbreiten sollte. Rudi Meder fasst zusammen.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO bleibt vorsichtig und will die Bevölkerung nicht unnötig verunsichern. Man habe geprüft, ob das Alarmniveau heraufgesetzt werden müsse, sagte der stellvertretende WHO-Direktor Fukuda.
The Emergency Committee deliberated on this. And what they said is that we would like a little bit more information and a little bit more time to consider this.
Die Weltgesundheitsorganisation benötige weitere Informationen, bevor sie darüber entscheiden könne. Die nächste Sitzung ist für morgen angesetzt. Die aus den USA gemeldeten Patienten befinden sich unterdessen auf dem Weg zur Besserung. Und in Europa hat sich der Verdacht auf eine Infizierung in verschiedenen Fällen nicht bestätigt. Andererseits hat das spanische Gesundheitsministerium einen Fall von Schweinegrippeerkrankung offiziell bestätigt. 17 Personen werden in Spanien beobachtet. In der Schweiz gibt es bisher keinen offiziellen Verdachtsfall, obwohl sich verschiedene Personen beim Arzt oder bei den Behörden gemeldet haben. Die Schweiz bereitet sich aber, wie andere Länder, auf eine Ausbreitung der Krankheit vor. Patrick Mattis, der Experte für Pandemie im Bundesamt für Gesundheit.
Wir haben die Überwachung auf jeden Fall angepasst und verstärkt und wir haben auch unsere kantonalen Partner, die Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, anlässlich einer Telefonkonferenz informiert und die entsprechenden Vorgehensweisen und Maßnahmen mit ihnen besprochen, wenn es tatsächlich dazu käme, dass in der Schweiz Fälle auftreten würden, wie wir mit diesen verfahren würden.
Moskau will alle Flugzeuge aus Amerika und deren Passagiere künftig einer Inspektion unterziehen. Und verschiedene Länder haben unterdessen eine Warnung vor Reisen nach Mexiko herausgegeben. Nicht so die Schweiz. Viele Reisende sind daher verunsichert, denn solange keine offizielle Warnung der Behörden vorliegt, können sie eine Reise nicht kostenlos annullieren. Die EU will noch heute über ein koordiniertes Vorgehen zum Schutz der Bevölkerung beraten. Das Thema Schweinegrippe wird in Luxemburg am EU-Außenministertreffen zur Sprache kommen. Außerdem soll so bald wie möglich eine Sondersitzung der EU-Gesundheitsminister stattfinden.
Rudi Meder. Alle Fragen zur Schweinegrippe, wie gefährlich sie ist, ob man in die Region Mexiko verreisen soll oder wann man sich beim Hausarzt oder der Hausärztin melden soll, diese Fragen beantwortet der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, Thomas Zeltner, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und wer keine Zeit hat, um zuzuhören, das BAG hat eine Hotline eingerichtet. Die Nummer lautet 031 322 21 00. Ich wiederhole 031 322 21 00. Im Bundesrat werden die Differenzen über das weitere Vorgehen in Sachen Steuerstreit mit der OECD neuerdings ganz öffentlich ausgetragen. Bundespräsident Merz sieht keinen Grund für die Schweiz, an einer Steuerkonferenz in Berlin vom 23. Juni teilzunehmen. Volkswirtschaftsministerin Leuthardt sieht es genau umgekehrt. Die Präsidenten der Finanzkommissionen des Parlaments schütteln nur noch den Kopf und üben massive Kritik an der Haltung des Bundespräsidenten. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Da soll noch einer drauskommen. Nachdem der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück verschiedene europäische Amtskollegen zu einem weiteren Steuergipfel nach Berlin eingeladen hatte, ging Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthardt am Dienstag gegenüber Schweizer Radio DRS in die Offensive. Die Schweiz wolle auch dabei sein, gab sie zum Besten.
Wir werden sicher versuchen, dass wir korrekterweise eingeladen werden.
Bundespräsident Hans-Rudolf Merz jedoch erteilte solchem Ansinnen gestern vor Journalisten in Washington eine deutliche Abfuhr.
Ich werde mich meinerseits nicht aktiv um eine Teilnahme an einer solchen Tagung bemühen. Ich wüsste nicht, warum.
Bundesrätin Leuthardt fand es noch am Dienstag enorm wichtig, dass die Schweiz in Berlin ihre Position selber verteidigen könne.
Es wäre sicher sinnvoll, die Schweiz könnte sich selber dort einbringen und würde nicht einfach attackiert, ohne dass wir uns auch einbringen können mit Fakten.
Bundespräsident Merz seinerseits sagte gestern in Washington genau das Gegenteil.
Wenn wir uns jetzt nach Berlin begeben und im Nachhinein in einen informellen Prozess eingeben, den wir abgelehnt haben, dann lassen wir uns erneut in etwas ein, was eigentlich nicht strukturell richtig ist.
Berlin ja oder nein? Was gilt denn nun? Der Bundesrat als Ganzes habe zur Frage, ob die Schweiz am deutschen Steuergipfel vom 23. Juni teilnehme, offiziell noch nichts entschieden, sagt Bundesratssprecher André Simonazzi. Das deutsche Bundesfinanzministerium hält fest, die Schweiz sei zu dem Treffen inzwischen eingeladen worden. Im Finanzministerium von Hans-Rudolf Merz heißt es heute Morgen, man werde eine solche Einladung prüfen, die Antwort sei aber tendenziell nein, sagt Departementssprecher Roland Mayer. Die bundesrätlichen Widersprüche kommen im Parlament gar nicht gut an. Philipp Stähling von der CVP, Präsident der ständerätlichen Finanzkommission, kritisiert scharf.
Das stört mich enorm. Ich stelle fest in den vergangenen Wochen, dass die Kommunikation alles andere als geführt erfolgt seitens des Bundesrates. Damit beschädigt man die eigene Verhandlungsposition noch und noch.
Auch die Präsidentin der Finanzkommission im Nationalrat, Hildegard Fessler von der SP, hat gar kein Verständnis für die Vielstimmigkeit der Landesregierung.
Das ist ganz schlecht, weil dann die Öffentlichkeit nicht mehr versteht, was der Bundesrat eigentlich will. Und das Dringendste ist wohl, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte wirklich sich zusammensetzen, in dieser Frage eine Strategie entwickeln und dann mit einer Stimme sprechen.
Für beide Präsidenten der wichtigen Finanzkommissionen ist klar, wer die falsche Strategie verfolgt, nämlich Bundespräsident Hans-Rudolf Merz. Hildegard Fessler.
Ich finde die Richtung, die Herr Merz einschlägt, die verkehrte. Ich teile die Ansicht, dass wir überall möglichst mitsprechen müssen, damit unsere Stimme auch gehört wird. Nur so kann man sich einbringen und für die Schweiz das Beste herausholen.
Und auch für Philipp Stählin ist klar.
Schlussendlich ist immer besser, man sei dabei. Les absents toujours da heißt es, und das ist zutreffend.
Der Bundespräsident erhält vom Parlament für seine Rolle im seit Wochen dauernden Steuerstreit zunehmend schlechte Noten.
Eigentlich ein Grund zur Freude. Viele Branchen haben ihren Angestellten im vergangenen Jahr mehr Lohn bezahlt. Doch in den Portemonnaies ist davon nicht viel übrig geblieben. Das zeigt der Lohnindex des Bundesamtes für Statistik. Dagmar Zumstein hat ihn sich angesehen.
Noch nie in den letzten 6 Jahren stiegen die Löhne so stark an wie 2008. Nominal flossen im Durchschnitt 2% mehr Lohn in die Taschen der Angestellten. Vereinbart worden waren diese Lohnerhöhungen allerdings schon im Herbst 2007. In einer Zeit also, in der die Gewerkschaften dafür kämpften, dass die Angestellten etwas vom grossen Kuchen der Unternehmensgewinne abkriegen. Und in einer Zeit, in der die Wirtschaftskrise noch weit weg war, sagt Didier Froidevaux vom Bundesamt für Statistik.
Bei dieser Zeitpunkt, das war noch nicht möglich, eben die Krise im Voraus zu kennen und vor allem, wie tief war diese Krise. Und eben das ist ein Grund, warum die Löhne waren nominell ziemlich hoch definiert.
Daher erstaunt es auch nicht, dass ausgerechnet bei den Banken, den Versicherungen und der Exportindustrie die Saläre markant stiegen. Auch die Angestellten in der öffentlichen Verwaltung und beim Großhandel profitierten kräftig. Doch die Freude über die Mehreinkünfte ist getrübt. Denn im Jahr 2008 waren nicht nur die Löhne höher, mit jedem Monat stiegen auch die Preise. Vor allem für Erdölprodukte musste bis zum Sommer deutlich mehr bezahlt werden. Und so kletterte die Teuerung aufs ganze Jahr gerechnet letztlich auf 2,4%. Schlecht für die Konsumenten, sagt Didier Froidevaux.
Die Preise in der Schweiz sind für das Jahr 2008 ziemlich markant gestiegen. Das hat einen Effekt über die Reallohnentwicklung.
Die Reallöhne entwickelten sich letztlich negativ, und zwar um 0,4%. Vor allem Angestellte in der Textil- und Papierindustrie sowie im Gastgewerbe bekamen dies zu spüren. Unter dem Strich blieb ihnen weniger übrig. In Sachen Lohn steht das Jahr 2008 also gespalten da. Zwar wurde auf dem Papier mehr verdient, aber letztlich blieb die Kaufkraft dann eben doch schwächer.
Der Nahe Osten dürfte in Zukunft noch unsicherer werden, denn in keiner anderen Region der Welt stiegen die Waffenverkäufe derart an wie in dieser Region. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI spricht von einer happigen Zunahme von fast 40% für die Jahre 2004 bis 2008. Zu den Hintergründen Friedrich Steiger.
Überall in der Welt werden wieder mehr Waffen gekauft und verkauft. Wer Abrüstung und Entspannung predigt, hat es schwer. Überaus deutlich ist der Aufwärtstrend im Nahen Osten. Dort sind viele Regierungen zutiefst verunsichert. Stellvertretend für viele seiner Amtskollegen, meinte neulich Khalid bin Ahmad Al-Khalifa, der Außenminister von Bahrain.
Much more needs to be done. There remains an urgent need in order to strengthen regional security.
Es bestehe ein dringendes Bedürfnis, die regionale Sicherheit zu stärken. Dieses Gefühl der Unsicherheit schlägt sich nun markant in den Statistiken des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI nieder, erklärt Paul Holtem, der das Studienprogramm zum Waffenhandel leitet.
Of course, we've witnessed over the past few years instabilities in the region and concerns that we drive us for arms acquisitions in that region.
Die Instabilität im Nahen Osten sei der Motor für die um 38% gestiegenen Rüstungskäufe.
We're also looking at sort of orders that look like they're on the books as well, suggesting that the
Middle East. Schaue man neben den bereits gelieferten Waffen auch noch die Bestellungsbücher an, so sei offenkundig, dass der Nahe Osten wieder zu einer der wichtigsten Abnehmerregionen für Waffen werde. Neben Israel, das weitere enorme Mittel in die Rüstung steckt, bauen vor allem die Golfstaaten ihre Arsenale stark aus. Sie fürchten in erster Linie den Nachbarn Iran, dessen Atomprogramm und dessen politisch aggressives Verhalten. Dass Teheran unlängst gar Ansprüche auf Bahrain erhob und das kleine Inselkönigreich als iranische Provinz bezeichnete, löste eine regelrechte Schockwelle aus. Besorgt stimmt aber auch zunehmend die Lage im nahen Pakistan. Würde man bei den SIPRI-Zahlen auch Nordafrika zum Nahen Osten zählen, wäre die Zunahme sogar noch dramatischer.
We see Algeria in recent years beginning to creep up. We've seen Morocco announce big multi-billion dollar.
Algerien sei schon zum Großkunden geworden. Marokko habe milliardenteure Aufrüstungspläne und Libyen sei als Waffenkäufer wieder voll dabei. Alles Länder vor Europas Haustür. Das muss irritieren, denn die Waffenkäufe sorgen natürlich nicht zwingend für Stabilität, obschon das die Waffenkäufer behaupten. Sie machen den Nahen Osten noch explosiver. Eine ohnehin schon hochgerüstete Weltgegend, wo auch die USA im Persischen Golf in Bahrain ein riesiges Flottenhauptquartier und in Katar eine große Luftwaffenbasis haben. Und nun steigt auch noch Frankreich ein, das in Abu Dhabi seine erste ausländische Militärbasis außerhalb Afrikas aufbaut. Doch nicht nur die Kunden treiben die nahöstliche Aufrüstung an, sondern ebenso die Anbieter. Die USA etwa, so SIPRI-Experte Holtem, sind bereit, immer modernere Waffen in diese Region zu verkaufen. Die Arsenale im Nahen Osten werden also nicht nur größer, sondern auch leistungsfähiger. Und geradezu aggressiv vermarkte Russland seine Rüstungsgüter. Die USA und Russland sind mit Abstand die weltweit größten Rüstungsexporteure. Aus diesen beiden Ländern allein stammen 56% der ins Ausland verkauften Waffen. Erst mit großem Abstand folgen Deutschland, Frankreich und Großbritannien.
Die erste Metro der Schweiz, die M2 in Lausanne, ist ein großer Erfolg. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung wird in diesen Tagen der 10-millionste Passagier erwartet. Deutlich mehr Lausannerinnen und Lausanner benutzen die Metro als erwartet. So erfreulich das ist für die Stadt, die einiges in die Metro investiert hatte, so hat dies doch auch eine Kehrseite. Die Metro stößt bereits an ihre Kapazitätsgrenze. In den Stoßzeiten stehen die Fahrgäste auf dem Perron einander auf den Füßen. Patrick Mühlhauser.
Auf ihrem Weg von Uschi am Genfersee hinauf nach Épalinges überwindet die Metro 400 Höhenmeter. Das hügelige Gelände von Lausanne macht es, dass die Reise mit ihr viel schneller ist als mit dem Bus. Kein Wunder, benutzen täglich 70.000 Leute das neue Verkehrsmittel.
Avant, on devait attendre le bus, on faisait environ 15-20 Minuten, maintenant ça fait 6 Minuten, d'ici à la réponse, au minimum.
Der 50-jährige Juan Carlos ist nun in 6 Minuten an seinem Arbeitsplatz. Mit dem Bus braucht er 20 Minuten. Auch die 15-jährige Anissa findet die Metro praktisch.
Oui, à part quand il y a des pannes et qu'on a attendu 10 minutes à la station et qu'ils nous disent qu'on doit remonter parce que le métro il viendra pas.
Nur bei Pannen würden die Fahrgäste oft zu spät informiert, findet sie. Weil die Metro vollautomatisch, also ohne Fahrer, funktioniert, stehen bei einer Panne alle 15 Züge still. Das heißt auch, hunderte von Fahrgästen sind blockiert. Marc Badou, stellvertretender Direktor der Lausanner Verkehrsbetriebe.
Wir werden besser und besser mit der Zeit, mit der Erfahrung, um das schneller und schneller zu machen, wenn ein Problem kommt.
Er weiß auch, dass die Informationen an die Fahrgäste verbessert werden müssen. Die rege Benutzung auch an den Wochenenden war die eigentliche große Überraschung. Bis 80.000 Fahrgäste am Samstag und 60.000 am Sonntag.
Wegen See und wegen Wald am nördlichen Terminus, dann wird der M2 zu einer Freizeitlinie.
Dank der Metro konnten die Verkehrsbetriebe 6% Neukunden verzeichnen. Also Leute, die vorher keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt hatten. Für die Romandie, die beim öffentlichen Verkehr der Deutschschweiz hinterherhinke, sei dies erfreulich, findet Marc Badou.
Es gibt so ein Gefühl, dass in Lausanne mit dem N2 so eine Stufe passiert ist und dass wir ein bisschen dieses Rückstand nachholen.
Allerdings müssen die Metrobetreiber in Lausanne aufpassen, dass ihr neues Verkehrsmittel in den Stoßzeiten nicht schon bald kollabiert. Die Agglomeration Lausanne rechnet bis 2020 mit einem Bevölkerungswachstum von 100.000 Personen. Doch schon heute platzt die Metro zu Stoßzeiten aus allen Nähten. Und dies, obwohl die Züge in einem Intervall von knapp 3 Minuten fahren.
Wir möchten in dem nächsten Jahr diese Frequenz, diese Kadenz verbessern.
2 Minuten wäre das Ziel. Dazu braucht es neue Züge. Kaum eingeweiht, rechnet man deshalb in Lausanne bereits mit weiteren mehreren 10 Millionen Franken an Investitionen.
Nicht nur ein Passfoto, sondern auch 2 Fingerabdrücke braucht es für den biometrischen Pass, über dessen Einführung wir am 17. Mai abstimmen. Neu und umstritten ist auch, dass diese Daten in einer zentralen Datenbank gespeichert werden sollen. Doch obwohl es um ein umstrittenes Datenschutzthema geht, einen richtigen Abstimmungskampf gibt es nicht. Die Befürworter CVP, FDP und BDP verhalten sich ungewöhnlich leise. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Rudi Noser, FDP-Nationalrat und Aushängeschild des Pro-Komitees Ja zur Reisefreiheit, will vor allem eine Botschaft zum biometrischen Pass rüberbringen.
Wenn wir dieser Vorlage zustimmen, dann werden wir weltweit den fälschungssichersten Pass haben, den es gibt.
Mit dieser klaren Botschaft wäre es eigentlich einfach, eine griffige Abstimmungskampagne zu führen. Nur findet sie nicht statt. Das weiß auch Rudi Noser, Co-Präsident des Pro-Komitees. Der Grund ist ein einfacher.
Es ist wirklich das Problem, dass kein Geld da ist. Einfach überhaupt kein Geld da ist.
Keine Inserate, keine Plakate, bloß Flyer, Podien und Medienarbeit. Rund 50.000 Franken steht den Befürwortern zur Verfügung. Ein Klacks im Vergleich zu den Millionenbudgets für andere Abstimmungen. Die Parteien haben kein Geld, die Wirtschaft geizt ebenfalls. Die letzte Abstimmung über die Personenfreizügigkeit im Februar hatte viel Geld gekostet. Das geringe Engagement bei den biometrischen Pässen zeigt, die Abstimmung hat keine hohe Priorität. Ein bisschen Geld floss allerdings aus Quellen, die zu Kritik geführt haben, auch intern im Pro-Komitee. Es geht um Geldspenden ans Komitee von 2 Schweizer Firmen, die von der Produktion der geplanten biometrischen Pässe profitieren würden. Die Gefahr besteht, dass dieses Sponsoring die Glaubwürdigkeit des Pro-Komitees untergräbt. Rudi Noser beschwichtigt, denn diese 2 Spenden seien klein gewesen.
Man hat sicher darüber gesprochen und wir sind im Komitee eigentlich einig, dass solange das eine kleine Spende ist, ist das kein Problem. Und das ist es auch. Es ist nicht so, dass die das gekauft haben.
Nicht heikel, aber ungewohnt ist die Organisation des Pro-Komitees. Üblicherweise übernimmt das Sekretariat einer der befürwortenden Bundesratsparteien das Komitee und dessen Kampagne. Hier also die CVP, FDP oder BDP. Beim Komitee Ja zur Reisefreiheit ist es eine PR-Agentur, ein Novum. Franz Steinecker, ebenfalls Co-Präsident des Komitees und früherer FDP-Präsident, kritisiert das kleine Engagement der Parteien.
Ich bedauere etwas, dass keine Partei in der Lage war oder den Willen hatte, hier die Kampagne zu führen.
Der freisinnige Franz Steinecker kritisiert allerdings auch die Wirtschaft. Diese habe nicht realisiert, wie wichtig die Einführung des biometrischen Passes sei. Sein Kollege aus dem Pro-Komitee Rudi Noser pflichtet ihm bei.
Die Schweizer Wirtschaft würde ein grosses Aha-Erlebnis haben, wenn es am 17. Mai ein Nein gibt und wir nachher über 30 Staaten neu ein Visa brauchen, wo wir heute kein Visa brauchen. Das hat aber die Wirtschaft nicht verstanden bis heute.
Die Visa-Ausstellung würde die Unternehmen rund 20 Millionen Franken jährlich kosten. Bei Economy Swiss will man trotzdem nichts von diesem Vorwurf wissen. Jan Atteslander, Leiter Außenwirtschaft bei Economy Swiss.
Wir haben das eingeschätzt, wir teilen diese Sichtweise, dass bei einem Nein mit negativen Folgen zu rechnen wäre für die Geschäftswelt. Aber dennoch, wir gehen davon aus, dass der Stimmbürger sich gut informiert und dann eine ausgewogene Entscheidung fällen wird.
Die Hoffnung auf die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ist allerdings riskant. Das letzte SRG-Abstimmungsbarometer von Anfang April zeigt eine ungemütliche Situation für die Befürworter des biometrischen Passes. Sie lagen zwar knapp vorne, die Argumente der Gegner aber kamen besser an.
Monika Zumbrunn.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.